Hey Freunde, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht mit der heutigen Folge. Ich hatte technische Schwierigkeiten und schulde euch deswegen ein dickes Sorry. Die erste ungefähr Viertelstunde ist noch alles normal. Dann mussten wir die Aufnahme kurz abbrechen und nochmal neu starten. Und bei diesem Neustart war bei mir das falsche Mikrofon ausgewählt, beziehungsweise gar kein Mikrofon ausgewählt, sondern das eingebaute Mikrofon meines Laptops, weswegen sich ein Großteil der heutigen Folge auf meiner Seite, bei Julius alles cool, alles crystal clear, so wie immer, auf meiner Seite leider absolut nicht geil anhört. Wir haben jetzt entschieden, dass es gerade so gut genug ist, um es raushauen zu können, und wir bitten vielmals um Entschuldigung. Das wäre es wahrscheinlich nicht wert gewesen, nochmal neu aufzunehmen, wo wir generell kein so Fan von sind, weil dann natürlich auch irgendwo die Authentizität so verloren geht und es terminlich auch sehr, sehr schwierig geworden wäre und wir euch nicht auf diese Folge warten lassen wollten bis zum Wochenende oder sogar bis nächste Woche. Also, dicke Sorry, ihr müsst da jetzt irgendwie durch. Hoffentlich ist es einigermaßen anhörbar und dementsprechend viel Spaß mit dem, wenn auch nicht ganz so technisch hochqualitativen Redraft 2021. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und es ist mal wieder Zeit für eine Redraft und ich habe extrem Bock drauf, weil wir uns mit einer sehr, sehr geilen Klasse beschäftigen und ich bin mir sehr sicher, dass mir da Julius Schubert in dem Hype auf die heutige Folge beipflichten wird. Einen wunderschönen, guten Vormittag, mein Freund.
Einen wunderschönen Vormittag an dich zurück. Auf jeden Fall. Redrafts machen immer extrem Spaß. Wir haben neulich die 2017er Redraft gemacht und vorher auf Instagram eine Umfrage gemacht gehabt, zur Wahl gestellt, 2021, 2017, 2014. 2017 hat deutlich gewonnen, also haben wir uns heute entschieden, den zweiten Platz dieser damaligen Umfrage vor ein paar Wochen zu nehmen. Aus 2021 aus deutscher Sicht ein interessanter Jahrgang, generell sehr, sehr interessant, weil Spieler, die weit hinten gedraftet wurden, hier bei uns weiter oben landen, Spieler, die weit oben gedraftet wurden, hier und da auch ziemlich abfallen. Das war sehr, sehr interessant, sich reinzufuchsen. Freue ich mich extrem drauf, mit dir das jetzt alles durchzugehen in der nächsten Stunde. Aber davor natürlich die Frage wie immer, wie geht's dir?
Sehr gut, sehr gut. Der August der Geburtstage steht an. Meine bezaubernde Freundin Anna hat heute Geburtstag, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, am Mittwoch. Und ansonsten, ich selbst habe auch bald Geburtstag. Bei mir, ich habe das bestimmt im Podcast schon mal erzählt, so gefühlt der gesamte Freundeskreis haben alle im August Geburtstag, sodass jetzt viel ansteht, privater Natur, die nächsten Wochen. Es ist gerade noch in der Schwebe, ob ich vielleicht am Sonntag doch nochmal in München bei The Legacy Series am Start bin und da mit dem geschätzten Podcast-Kollegen Jonathan Walker von Jeden Tag NBA eine kleine Spritztour von Stuttgart rüber nach München mache. Das ist noch in der Schwebe. Ich hätte natürlich Bock drauf. Wäre ganz cool, wenn das funktioniert. Und ansonsten fiebern wir, du wahrscheinlich sogar noch mal einen Ticken mehr als ich, aber auch ich sehr, dem NBA-Spielplan entgegen, der hoffentlich, wir vermuten, nächste Woche kommt. Ja, es ist viel los dieser Tage. So soll es sein, so muss es sein. Und es gibt ein bisschen was Organisatorisches erstmal zu besprechen hier am Anfang der Folge, bevor wir reinstarten mit der 21er Draft Class, wo ich deine ersten Worte absolut mitgehe. Sehr, sehr interessanter Jahrgang. Und vor allem, wir haben uns ja bei unserem letzten Redraft gegen Ende dann so ein bisschen schwer getan. Okay, wen nimmt man jetzt hier noch mit rein in die Lottery und wer ist 13, wer ist 14? Ganz andere Aktion. Also wir haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt, wir haben Undrafted Guys, wir haben Second-Round-Spieler. Wir haben diverse First-Round-Spieler, die da wirklich große Rollen auch haben und sehr, sehr gute Spieler sind. Ich habe einige Honorable Mentions hier noch mit auf dem Zettel. Mir war überhaupt nicht klar, wer hier auf den letzten Plätzen landen wird. An der Spitze ist es natürlich auch interessant. Also da haben wir uns ganz schön was vorgenommen für die heutige Folge. Aber bevor wir uns auf diese jungen Männer stürzen, natürlich die obligatorische Frage an dich zurück, Julius. Wie geht's denn dir dieser Tage?
Mir geht's wunderbar. Es war einiges los jetzt übers Wochenende. In den letzten Tagen, Freitag, bin ich mit meiner Freundin und meiner Tante nach Frankfurt gefahren zum The Weeknd-Konzert. Ich habe gesehen, einer deiner Homies und treuer Podcast-Hörer, Brizzy,
yes, sir,
war auch am Start. Ich möchte sagen, sogar am gleichen Abend nach zwei, war extrem, extrem krank, was Bühnenbild und Show angeht. Habe ich so in dem Sinne noch nicht erlebt gehabt. Feuerwerk, Lasershow und generell Bühnenpräsenz. Wenn man das jetzt mit Harry Styles vergleicht, der die ganze Zeit einfach nur hin und her rennt und ein bisschen rumtanzt und dann kommt The Weeknd, der da gefühlt für jeden Song sich da eine neue Story einfallen lässt und da extrem was abreißt. 40 Songs spielt im Vergleich zu 21, 22, die Standards sind bei Konzerten bei den meisten anderen Artists. Also es war komplett nuts. Und dann waren stand zweimal Kino an. Sonntag The Odyssey auf dem normalen Screen mit der Familie. Ich werde mir jetzt noch auf IMAX angucken nächste Woche. Das war auch extrem wild. Hast du ja auch schon gesehen gehabt. Also absolute Empfehlung für The Odyssey. Und dann Montag direkt am Abend danach Spider-Man Brand New Day. Auch.
Oh, yeah.
Extrem, extrem nicer Film, also auch da die Empfehlung. Und ich muss ehrlich zugeben, und da habe ich jetzt dann auch gleich eine Frage an dich, ich bin in diesem Marvel-Game nicht unendlich deep drin. Ich habe die großen Filme gesehen, der Superhelden, ich habe die Avengers-Filme natürlich gesehen, ich habe die ersten drei Spider-Man-Filme auch alle im Kino gesehen gehabt, aber ich habe nicht jeden einzelnen Film aus dem MCU gesehen und ich glaube, nicht eine einzige der Serien gesehen. Mhm. Da bist du ja extrem tief drin. Ich bereue es auch bis heute, nicht Endgame und Infinity War so damals im Kino live mitverfolgt zu haben. Ich finde, das ist immer auch nochmal so ein bisschen so ein anderer Vibe, wenn du das direkt zu der Zeit gesehen hast, als es rauskam.
Ja.
Und nicht dann 5 Jahre später, 10 Jahre später. Und während ich jetzt zum Beispiel Game of Thrones dann damals schon, als es kam, mitverfolgt habe, was natürlich extrem geil war, zum Beispiel bereue ich es sehr, dass ich das damals aus welchen Gründen auch immer gar nicht mal so auf dem Schirm hatte, aber ist ja auch egal. Jedenfalls hat, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber das wird auch aus den Trailern offensichtlich, also wer jetzt nicht gespoilert werden will, auf gar keinen Fall gespoilert werden will, kann das jetzt gerne skippen, aber in dem Film spielt Frank Castle mit The Punisher. Und es war mir nicht bekannt, als ich diesen Film gesehen habe.
Nice.
Aber ich habe jetzt gestern Abend die erste Folge von The Punisher mir reingezogen, aufgrund des Films. Und die Frage ist da einfach, also die erste Folge hat mich jetzt nicht wahnsinnig überzeugt gehabt. Und ich bin jetzt ein bisschen am struggeln, ob ich weiter schauen soll. Ich gehe sehr stark davon aus, dass du The Punisher gesehen hast und wollte dich daher einfach mal fragen, ob du diese, ich glaube, 2 Staffeln sind's, auch nur empfehlen kannst oder ob du sagst, nee, Alter, Finger weg.
Das Problem, wie bei Marvel häufig, ist, dass du eigentlich nicht mit The Punisher reinstarten solltest.
Ich habe ChatGPT gefragt.
Ja.
ChatGPT hat mir gesagt, wenn du perfekt vorbereitet sein willst, schau Daredevil Season 2.
Genau.
Wo ich halt aber nicht mal Daredevil Season 1 gesehen habe und ich dachte mir, Bro, auf gar keinen Fall, wenn ich mir nicht mal sicher bin, ob ich The Punisher überhaupt sehen will, gucke ich mir jetzt auch noch mehrere Staffeln von einer anderen Serie an. Aber ChatGPT hat gesagt, klar, der wird da vorgestellt in dieser 2. Staffel, aber du kannst problemlos mit The Punisher anfangen, ohne irgendwas verpasst zu haben und alles, was basically in Daredevil Season 2 erklärt wird, wird auch nochmal erklärt bei The Punisher. Wenn ChatGPT mir gesagt hätte, du musst das gucken, dann wäre ich von vornherein raus gewesen.
Ja, verstehe ich. Also ich glaube tatsächlich, wenn dich jetzt so diese gesamte Lore und diese gesamten Netflix-Marvel-Serien von damals, die alle übrigens fantastisch gealtert sind in meinen Augen oder fast alle, wenn dich das nicht so interessiert, dann muss es nicht sein Daredevil Season 1, sondern du kannst einfach mit Season 2 reinstarten und da wird halt dann The Punisher introduced. Und vor allem ist das bis heute meine Lieblingsversion des Punishers, weil er da wirklich noch sehr, sehr roh und sehr rigoros und dann logischerweise im Laufe, du hast ihn ja jetzt auch in Spider-Man Brand New Day erlebt, das ist dann schon ein Unterschied in der Brutalität und in der Rigorosität, die er so an den Tag legt. Auch wenn er in Spider-Man dann auch noch relativ skrupellos daherkommt, vor allem gegen Ende, ohne das jetzt hier irgendwas spoilern zu wollen. Um den gesamten Charakter so wirklich greifen zu können, würde ich dir ans Herz legen, Daredevil Season 2 zu gucken, aber ich denke,
die kann ich aber schauen, ohne Daredevil Season 1 gesehen zu haben?
Ich denke schon. guck dir irgendwie so ein YouTube-Video, Daredevil Season 1 zusammengefasst in 15 Minuten oder so. Und ich glaube, dann passt das. Also es ist natürlich Daredevil, also die ursprüngliche Netflix-Daredevil-Serie, ist in meinen Augen bis heute die beste Marvel-Serie ever. Es lohnt sich, Season 1 zu gucken. Aber wenn es dir jetzt nur um den Punisher geht, ist es, glaube ich, nicht unbedingt nötig.
Okay.
Was war die Frage? Achso, ob The Punisher gut ist. Ich finde ja. Ich fand die erste Staffel, weil er da dann so mit seinem ganzen, weil da seine Background-Story quasi aufgeräumt wird, wenn man so will, seine Hintergrundgeschichte aus dem Militär und so, fantastisch. Season 2 ist dann ein bisschen schwächer und ein bisschen unübersichtlicher, aber trotzdem noch sehr, sehr gut. Es ist einfach, es gibt für mich so ein Mount Rushmore an Marvel-Casting-Choices. Da sind natürlich Hugh Jackman als Wolverine und Robert Downey Jr. als Iron Man mit drauf für wirklich so 10 von 10 Casting. Die haben diesen Charakter geformt, wie man sich das kaum anders vorstellen kann.
Mhm.
Und dann ist da sowohl Charlie Cox als Daredevil als auch John Bernthal als Punisher mit dabei. Dieser Typ hat diesen Charakter so unfassbar geil auf die Fernsehbildschirme und die Leinwand gebracht, dass also du wirst es, glaube ich, nicht bereuen, wenn du es
okay, und warum gibt es nur 2 Staffeln?
Weil dann irgendwann generell dieses Netflix-Marvel-Universum aufgehört hat zu existieren. Also es gibt ja jetzt eine neue Daredevil Born Again, heißt die, also eine neue Daredevil-Serie auf Disney+, die aber eine Fortsetzung ist von, wie heißt er, Vincent D'Onofrio als Kingpin, als Wilson Fisk in Daredevil, auch auf diesem Mount Rushmore, auch wenn mein Mount Rushmore jetzt dann schon 5 Personen hat, aber egal. Deswegen, guck dir Daredevil auch, ja, fang Daredevil mit Season 1 an. Ich glaube, auch das würdest du nicht bereuen. Es ist wirklich extrem, extrem gut. Und in Daredevil Born Again, irgendwann, also es gab dann bei Netflix die anderen von den sogenannten Defenders, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, bla bla bla. Das war alles ganz geil, aber jetzt irgendwie nicht so überragend. Vor allem Jessica Jones habe ich dann ehrlich gesagt auch gar nicht alle Staffeln gesehen, fand ich nicht so cool. Dann kamen die mal irgendwie zusammen und dann hat aber Marvel die Rechte von diesen Charakteren wieder zurückgekauft. Ähnlich wie bei Spider-Man mit Sony und bei The Hulk mit Sony. Und deswegen wurde von Netflix dieses ganze Universum, diese ganzen Serien dann einfach nicht mehr weitergeführt. Und deswegen gab es dann auch keine weitere Punisher-Staffel mehr. Und die wurden dann irgendwann nach Marvel ins MCU übertragen. Und in Daredevil Born Again kommt aber der Punisher dann wiederum vor. Da kommt er dann auch wieder zurück. Auch wieder ziemlich geil. Also Daredevil, Punisher, Daredevil Born Again lohnt sich. Ist alles sehr, sehr gut. Vor allem Daredevil. Ich glaube, Daredevil ist es nicht sogar hier bei IMDb oder so, gibt es auch so Serienscores, die man auch immer wieder auf Instagram sieht mit Bewertungen für jede Folge. Da hat Daredevil, glaube ich, keine einzige Folge unter 8,4 oder so. Also Das ist wirklich von vorne bis hinten geil.
Alright, dann werde ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Danke dir auf jeden Fall für den Input und wie man daran auch erkennt, vertraut nicht nur auf AI. Fragt eure Freunde.
Fragt eure erbärmlichen Marvel-Nerds im Freundeskreis. Genau so. Die sind da sehr tief drin.
Alright, wir haben noch ein Announcement.
Ja.
Wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Du darfst gerne.
Genau, wir haben was Organisatorisches mit euch zu klären, wie im Intro schon angeteasert. Wir haben uns dazu entschieden, eine Sommerpause, beziehungsweise unsere Sommerpause jetzt dann zu machen. Weil, ja, Peyton Watson, ja, Jalen Duren, aber irgendwie befinden wir uns ja jetzt schon seit dem LeBron-Announcement in einem ziemlichen Sommerloch, was NBA-Content angeht. Deswegen ja auch heute schon die zweite Redraft in diesem Sommer. Wir haben gesagt, komm, wir machen jetzt Pause bis einschließlich die erste Septemberwoche. Und dann haben wir vor, am Donnerstag, den 10. September, wieder reinzustarten mit Double Step Back im wöchentlichen Format. Dann wird es erstmal an dem Donnerstag auf jeden Fall ein bisschen Content geben zur Frauen-WM und eventuell in den Tagen danach dann auch noch im Supporter-Feed oder so, je nachdem natürlich, wie weit die deutschen Frauen kommen bei der WM, hoffentlich weit. Und dann starten wir eine Woche später, 17. September, mit unserem gängigen Season-Preview-Content. Es wird unser Top-20-Ranking geben, wieder zweigeteilt. Es wird ein Contender-Ranking geben und es wird ein Power-Ranking für die Regular Season geben, sowohl für die Western als auch für die Eastern Conference. Und das alles passiert dann in diesen 5 Wochen vom 17. September bis dann eben zum Saisonstart im Oktober. Und jetzt ist es dann erstmal ein bisschen Päuschen angesagt, den Rest des Augusts. Außer natürlich, wir halten uns das immer offen. Ich habe es gerade erzählt, eventuell bin ich in München am Sonntag, wenn sich da interviewtechnisch was ergibt. Eventuell bist du in Hamburg Mitte August beim Supercup, wenn sich da vielleicht was ergibt, interviewtechnisch. Wir haben gerade gesagt, dass wir, also wie gesagt, wir erwarten mit Spannung den Spielplan. Wir werden sowohl unsere Podcast-Reise als auch du eure Community-Trips, das wird alles geplant diesen Monat. Wir haben auch gerade überlegt, ob wir da vielleicht vors Mic mal hüpfen und euch da ein bisschen einen Überblick geben, wofür wir uns entschieden haben, welche Spiele anstehen, worauf wir uns freuen. Also es wird wahrscheinlich an der ein oder anderen Stelle ein bisschen Sommer-Content noch geben. Aber grob gesagt, heute erstmal die letzte Folge. Sommerpause und dann am 10. September sind wir wieder im regulären Rhythmus für euch da. So viel zum Organisatorischen.
Dann hätte ich gesagt, haben wir jetzt schon lange genug um den heißen Brei herumgeredet. Die Leute sind heiß, heiß zu erfahren, wer in einem Redraft der 2021er Klasse auf welchem Platz landet, mit welchem Pick Stand heute genommen werden würde. Es ist natürlich dahingehend ein wenig schwieriger in meinen Augen als jetzt 2017, wo wir über mehr oder weniger fertige Spieler auf dem Höhepunkt ihres Schaffens Stand heute reden, weil diese Draftklasse einfach schon 9 Jahre her ist. 2021 ist jetzt gerade mal 5 Jahre her. Da ist jetzt halt auch noch so ein bisschen Projection mit dabei. Also bei 2017 kannst du natürlich eigentlich wirklich, wenn du dir jetzt ein Top 100 Spieler-Ranking aufstellst, sagen, okay, du gehst genau in der Reihenfolge, wie dieses Spieler-Ranking heute ungefähr ist. Das kann auch deine Redraft-Reihenfolge sein irgendwo. Wenn es jetzt natürlich erst 5 Jahre her ist, einige der Spieler erst so 24, 25 sind, da kann natürlich auch noch einiges passieren. Keiner dieser Dudes ist heute schon in seiner Prime. Und dementsprechend, ja, macht's das in meinen Augen ein bisschen schwieriger. Und es war auch schwierig. In meiner Meinung, es gibt eine klare Nummer 1, es gibt eine relativ leichte Top 7 und dann nach hinten raus wird es ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, es ist auch noch ein bisschen Projection dabei, noch ein bisschen auch Vorhersage, wie die Spieler sich eventuell weiter entwickeln, und das macht es ein bisschen schwerer als jetzt die 2017er Draftklasse in meinen Augen.
Ja, gebe ich dir völlig recht, dass das eine andere Art von Übung ist, eine irgendwo auch schwierigere Art von Übung. Und dann kommt noch dazu, was ich im Intro gesagt habe, dass es halt einfach eine unglaublich tiefe Klasse ist. Das hat mich in der Vorbereitung auf diese Folge wirklich gewundert, wie viele Spieler hier nennenswerte NBA-Rollen haben. Wir haben 5 All-Stars in dieser Klasse. Scottie Barnes, Kate Cunningham, Jalen Johnson, Evan Mobley, Alperen Şengün. Wir haben noch so den ein oder anderen weiteren Spieler, wo ich auf keinen Fall ausschließen würde, dass auch der mal noch in All-Star-Games auftauchen wird in den nächsten Jahren. Und dann haben wir, wie gesagt, eine wahnsinnige Tiefe bis in die zweite Runde rein, bis zu den Undrafted Guys hinein. Und deswegen, ich freue mich hier wirklich sehr und ich bin sehr, sehr gespannt. Mir ging es ähnlich mit der deutlichen Top 7. Und ich denke mal, Platz 1 ist dir ähnlich leicht gefallen wie mir. Und zwar der Spieler, der auch damals an Nummer 1 zu den Detroit Pistons ging, Kate Cunningham.
Yes, sir. Der einzige Spieler dieses Jahrgangs, der Stand heute, langfristig will ich es noch nicht ganz mich festlegen, aber Stand heute ein Top-10-Spieler in der NBA ist, der einzige Spieler, der ja irgendwo mal im MVP-Rennen aufgetaucht ist, letzte Saison, der einzige Spieler, wo du wirklich sagen kannst, okay, das kann mit ziemlicher Sicherheit, genau wissen wir es natürlich noch nicht, aber mit ziemlicher Sicherheit der beste Spieler eines Contenders sein, Kate Cunningham, dessen ersten Jahre in der NBA nicht berauschend liefen, vor allem aufgrund Verletzungen und der Situation in Detroit, aber der jetzt in den letzten Jahren, vor allem in der letzten Saison, gezeigt hat, er ist dieser Dude, er kann dieser alles überstrahlende Megastar sein, diese erste Option sein, und er ist jemand, der da auf jeden Fall auch sein Potenzial bisher ausgeschöpft hat und die Erwartungen, die ja damals auch schon sehr, sehr hoch waren, auf jeden Fall erfüllt, und deswegen war es hier extrem einfach, ihn hier an 1 zu stellen.
Ja, geht mir ähnlich. Habe ich überhaupt keine Probleme damit gehabt. Ich gebe dir in der Top-10-Sache recht. Ich gebe dir in der einzige Spieler, der bislang gezeigt hat, der beste Spieler eines richtig, richtig guten Teams sein zu können, ebenfalls recht. Lass uns das gerne schnell abhaken, weil ich glaube, ab Position 2 wird es dann deutlich interessanter. Für mich... Für dich noch nicht?
Nee, 2 war auch super easy.
Da bin ich jetzt gespannt. Evan Mobley?
Nein,
Scotty Barnes. Das sind nämlich die beiden, zwischen denen ich geschwankt habe.
Fair, ich habe Evan Mobley auf 3, aber die Lücke von 3 zu 4 ist enger als die von 2 zu 3. Also Evan Mobley ist halt in meinen Augen nicht mal ansatzweise auf dem spielerischen Level eines Scotty Barnes. Und du kannst halt nicht mal sagen, ja, dafür ist halt, also offensiv ist es halt extrem deutlich. Und in den ersten 2-3 Jahren ihrer jeweiligen Karrieren konntest du halt sagen, okay, Mobley hat halt das defensive Ende für sich. Ich weiß nicht, ob Mobley Stand heute ein besserer Defender ist als Scotty Barnes. Bauchgefühl sagt nein, wenn ich überlege, dass Scotty Barnes Defensive Player of the Year nicht geworden ist, aber Fünfter war im Defensive Player of the Year Rennen letzte Saison. Also klar, wir reden hier bei Evan Mobley über einen Spieler, der natürlich Defensive Player of the Year wurde in der vorletzten Saison. Und da ist es jetzt schwierig, natürlich zu sagen, boah, da ist jetzt jemand, der Fünfter im Defensive Player of the Year Rennen wurde letzte Saison besser. Aber was Barnes da jetzt am Defensive in der letzten Saison abgerissen hat, hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen, während Mobley jetzt auch nicht die heftigste Konkurrenz hatte in der 2024-25er Saison, wo ja auch Wemby Depoy geworden wäre, wenn er sich nicht da im Januar bereits verletzt hätte. Scotty Barnes ist offensiv besser. Scotty Barnes macht größere Entwicklungssprünge. Er ist der bessere Creator, der bessere Rim Attacker, flexibler einsetzbar, hat auch schon jetzt in den Playoffs erste Runde mir gezeigt, dass er ja für Playoff-Basketball auch gemacht ist und in den Playoffs halt nochmal eine Schippe drauflegen kann, während ich das jetzt bei Evan Mobley noch nicht so beobachten konnte, der dann häufig blass ist und abtaucht und nicht wirklich aggressiv ist, nicht der beste Ballhändler, nicht der beste Shooter, nicht der überragendste Rollman, halt offensiv, der ein bisschen was von allem gibt, aber jetzt nirgendwo elitär ist leider, während Scotty Barnes halt wirklich massive Sprünge macht in allen möglichen Bereichen und dementsprechend gefällt mir doch einfach die Entwicklungskurve mehr, während ich bei Scotty Barnes sehe, das ist ein Spieler, der mittlerweile ein safer Top 20 Spieler ist, eventuell Richtung Top 15 geht und da langfristig hinkommen wird, da mache ich mir gar keine Sorgen. Finde ich, wartet man halt bei Mobley. Wann kommt dieser Sprung zum klaren Top-20-Spieler auch auf dem Playoff-Level? Wann kommt diese nächste Entwicklung? Wann sehen wir denn diesen elitären offensiven Skill? Und dementsprechend, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste als Franchise, möchte ich lieber Scotty Barnes haben oder Evan Mobley haben, dann fällt meine Entscheidung hier relativ easy noch auf Scotty Barnes.
Ich finde es einen sehr, sehr schwierigen Fall. Ich habe in meiner Top 30 Liste, die ich bei Jeden Tag NBA eingereicht habe, wo aber wie immer der Disclaimer dabei ist, ich halte mir offen, bis wir dann unsere Top 20 aufnehmen, die da noch zu ändern und das eine oder andere rumzuschieben. Ich habe sowohl Mobley als auch Barnes knapp außerhalb der Top 20. Und ich habe Mobley Stand jetzt, beziehungsweise generell, ich habe die Spieler, die ich auf den Plätzen 2, 3, 4, 5 habe in diesem Redraft, habe ich alle in meiner Top 30 und habe sie Stand jetzt eben in dieser Reihenfolge in meiner Top 30. Also ich habe Mobley knapp über Barnes Stand jetzt. Was aber viel daran liegt, ich hatte Mobley letztes Jahr übrigens in der Top 20 und zwar sehr deutlich, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist nicht ganz so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Weil, ich gebe dir mit der Entwicklungskurve, der Formkurve hundertprozentig recht. Barnes ist auf dem Weg nach oben, während Mobley jetzt eigentlich seit 2 Jahren schon stagniert, gerade natürlich, was die offensive Entwicklung angeht. Ich habe das Gefühl, dass Barnes in seiner Entwicklung jetzt dann mehr oder weniger fertig sein könnte. Ich tue mich schwer, die Wege zu sehen, wie er dann jetzt nochmal einen Sprung macht, weil ich glaube, defensiv ist er inzwischen über jeden Zweifel erhaben in seiner Versatilität, in dem, was er kann. Aber offensiv weiß ich nicht, ob da die nötigen Skills da sind, um jetzt nochmal diesen nächsten Sprung zu machen. Oder ob er überhaupt an der Seite von Kawhi Leonard jetzt, hoffentlich, mal gucken, wenn der Trade tatsächlich durchgeht, diese Chance überhaupt bekommen wird, das dann noch weiter zu zeigen. Oder wahrscheinlich ist der Plan, dass er es gar nicht weiter zeigen muss. Und das sagt dann ja auch schon ein bisschen was aus. Und bei Mobley, vielleicht ist es falsch. Ich bin letztes Jahr damit auf die Schnauze geflogen. Vielleicht falle ich nochmal damit auf die Schnauze. Ich möchte nicht ausschließen, dass dieser offensive Leap dann jetzt noch kommt in der folgenden Saison. Und wenn das passieren würde, dann wäre er für mich deutlich der bessere von den beiden. Am Ende jetzt der kommenden Saison. Wenn das nicht passiert, ich gebe dir recht, wenn wir morgen ein Team zusammenstellen, würde ich auch lieber Scotty Barnes nehmen als Evan Mobley. Ich hab das Gefühl, dass da jetzt offensiv was kommt. Das, was letztes Jahr nicht kam, das, was auch vorletztes Jahr noch nicht kam und was halt einfach generell in seiner Karriere noch nicht so richtig kam. Und deswegen habe ich Mobley hier haarscharf über Barnes. Sowohl in meiner Top 30 Liste als auch in diesem Redraft.
Kann ich nachvollziehen. Würde ich jetzt auch nicht sagen, boah, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber zu der Geschichte, dass Scotty Barnes in der Nähe ist, seines fertigen Endprodukts, sage ich mal, da würde ich schon ein bisschen entgegensteuern, ich denke, wir reden hier über einen Dude, der durchaus dann in der Prime seiner Karriere ein 23, 24, 25 Punkte pro Abend Scorer sein kann, wo er halt doch nicht ist, der als Pull-Up-Jump-Shooter noch Luft nach oben hat, was dann wiederum Räume öffnet für Drives, der natürlich diese unfassbare Athletik, das Kontakt kreieren mitbringt, schon auf dem Weg zum Korb, aber auch da noch mehr mit Verzögerung arbeiten kann, mit seinen Handles besser werden kann, einfach klüger wird, wenn es darum geht, Defenses zu manipulieren und auf verschiedene Coverages zu reagieren. Und der jetzt natürlich auch nicht von Anfang an die Schlüssel dieser Offense so in die Hände bekommen hat. Das kam er jetzt erst in den letzten 1-2 Jahren. Und ich denke, wenn er das dann jetzt noch weitere 1-2-3 Jahre gemacht haben wird, dann werden wir da große, große Sprünge noch sehen und irgendwann über einen Dude reden, der 24 Punkte und 7 Assists pro Abend auflegt im Vergleich zu 18 und 6. Also ich denke, auch bei Scotty Barnes gibt es gerade am offensiven Ende noch ziemlich grenzenloses Potenzial, weil er halt die Rim Pressure jetzt schon mitbringt und diese irre Athletik, aber halt in anderen Bereichen noch Luft nach oben hat. Ich habe Mobley auf 3, soll natürlich jetzt auch hier nicht so rüberkommen, als ob ich jetzt ein übelster Kritiker bin von ihm. Er ist auf Platz 3, er ist auch vor natürlich dann meinem 4. Platz, meinem 5. Platz, meinem 6. Platz und 7. Platz in dieser Top 7, also ich habe ihn jetzt auch nicht irgendwie auf 5 oder so und bin der übelste Hater, aber du hast ja selber gesagt, so das stagniert in den letzten 1-2 Jahren und die Frage ist, wie lange man halt sagen kann, okay, das stagniert halt jetzt, bevor es wieder nach oben geht, oder man dann halt vielleicht irgendwann an einen Punkt ankommt und sagt, okay, vielleicht ist es auch kein Stagnieren, sondern vielleicht ist das halt einfach jetzt schon sein Ceiling gewesen. Wir sind bei Mobley noch nicht so weit, aber er sollte jetzt nicht noch 2 weitere Jahre stagnieren, weil dann kommt es echt an den Punkt, wo man sagt, okay, die Idee von Evan Mobley ist halt leider sehr, sehr viel mehr gewesen als die Reality. Wen hast du auf dem 4. Platz? Oder 4. Platz klingt komisch, aber wer ist denn dein 4. Pick?
Es ist der Undrafted Guy, Austin Reeves. Bei dir noch nicht?
Ich habe ihn auf 5. Ironischerweise haben wir Spieler 4 und 5 mal miteinander verglichen, glaube ich, in irgendeinem Mailbag, möchte ich sagen. Da ging es, glaube ich, um einen möglichen Trade der Lakers, ob wir lieber Franz Wagner oder Austin Reeves an der Seite von Luca sehen würden, ob die Lakers da irgendwie so einen Trade machen sollten. Da haben wir die beiden schon miteinander verglichen. Sie sind hier ziemlich genau auf einem Level für mich.
Ja, ich hab
mich aber auch.
Ich habe Franz nicht an 5.
Wahrscheinlich hast du Jalen Johnson an 5, oder?
Genau, und Franz dann an 6. Also das sind für mich die... Man kann meinen Spieler, den ich auf 7 habe, vielleicht noch in dieses Tier mit reinnehmen. Aber für mich sind Reeves, Johnson und Wagner... Nee, komm, ich nehme ihn mit rein. Reeves, Johnson, Wagner und mein Platz 7 sind so ein Tier von Spielern. Ja, bei mir Spielern
Platz 7 nicht.
Mm-mm. Ja, verstehe ich. Also wenn, dann würde ich den auch noch ausgliedern. Lass uns gleich kurz über... Ja, lass uns mit Reeves anfangen. Warum du ihn jetzt hier... Oder lass uns mit Franz anfangen wahrscheinlich in dem Fall, wenn ich ihn hier, wenn ich 2 Spieler sogar vor ihm habe. Bei Franz, es sind immer wieder die gleichen Punkte. Der Dreier bleibt ein großes Fragezeichen. Und bei mir bin ich vor allem an einem Punkt, wo die Gesundheit mir große, große Sorgen macht inzwischen. Franz Wagner hat jetzt in der vergangenen Saison 34 Spiele gemacht, hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, was halt bei zum Beispiel Scotty Barnes übrigens, ist der ultimative Marathonmann, über den wir gerade gesprochen haben, hat die meisten Minuten mit Abstand, die meisten Minuten aus der gesamten Draft-Class bislang absolviert. Mobley hat hier und da seine Wehwehchen, aber ist eigentlich auch ziemlich available. Johnson hatte diese eine große Schulter-OP, aber hat jetzt auch wieder 72 Spiele zum Beispiel gemacht letztes Jahr. Und ich bin bei Franz inzwischen an einem Punkt, wo ich mir wirklich Sorgen mache, ob er Zeit seiner Karriere ein verletzungsanfälliger Spieler bleiben wird, auf den man sich dann eben nicht hundertprozentig verlassen kann. Wenn er jetzt spielerisch über alle Zweifel erhaben wäre, dann wäre ich bereit, da noch mehr ein Auge zuzudrücken. Stand jetzt habe ich ihn haarscharf hinter Reeves und Johnson. Und wie gesagt, mit Blick auf meine Top-30-Liste, ich habe Franz dieses Jahr knapp nicht drin. Ich habe Johnson und Reeves mit drin. Beide natürlich weit weg von der Top 2, wobei weit weg, so weit weg ist Reeves, glaube ich, nicht. Beide nicht wirklich mit dem Gedanken gespielt, sie in die Top 20 reinzustecken. Stand jetzt, wie gesagt, das kann sich noch ändern in den nächsten Wochen, bis wir dann unsere Top 20 aufnehmen. Aber auch die Produktion 22, 10 und 8, die Johnson aufgelegt hat letztes Jahr, Reeves hat bessere Counting Stats. Effizienz würde mich jetzt interessieren, könnte ich aber vermuten, auch besser. Ja, Reeves war effizienter, 123er Offensive Rating, 64% True Shooting, beides deutlich über dem, was Franz aufgelegt hat. Ja, es kommt zurück auf die Gesundheit. Natürlich in einer idealen Version, wenn ich weiß, beide sind topfit, dann bringt Franz ein Profil mit, was mich dann wahrscheinlich nochmal mehr reizen würde, mit seiner Länge, mit seiner Defense, mit seinem trotzdem unaufhaltsamen Drive, diesen Rim Pressure, den Reeves nicht ganz so in der Form hat. Aber für den Moment, wegen Gesundheitsfragezeichen und wegen dann doch groß genug spielerischen Fragezeichen, ist er bei mir jetzt hier nur an 6 gelandet, in diesem
Redraft. Ja, ich glaube, das ist halt das, was ich am Anfang gesagt habe, weshalb ich jetzt auf die 2021er Klasse bezogen nicht mein Ranking, gut, bei dir ist es jetzt Zufall, du hast es jetzt nicht anhand des Rankings gemacht, aber warum bei mir so ein Redraft anders aussieht als das Spieler-Ranking Stand heute, weil auf das Spieler-Ranking Stand heute bezogen, gebe ich dir durchaus recht, da ist Franz wahrscheinlich von diesen dreien auf dem letzten Platz, aber wir erwischen halt Franz da jetzt auch gerade in der maximal beschissenen Situation für ihn. Nach so einem Jahr, wo er so verletzungsanfällig war, wo die Magic so Probleme hatten, das ist ja jetzt nicht widerspiegelnd für die seine bisherige gesamte bisherige Karriere und wahrscheinlich auch nicht widerspiegelnd für das, was wir noch erwarten dürfen, während wir jetzt Reeves basically in einer sehr, sehr guten Situation erwischen und ja auch eigentlich Jalen Johnson in einer sehr, sehr guten Situation erwischen. Stand heute. Die Verletzungssorgen sind da. Sicherlich bei 94 Spielen in 2 Jahren, jetzt 34 zuletzt, davor ja auch nur 60, aber in den 3 ersten Jahren waren es 79, 80, 72. Da war er praktisch gar nicht verletzt. Man muss auch dazu sagen, dass er jetzt jeden Sommer diese große internationale Belastung hatte bei den Turnieren. 2022 die Eurobasket zu Hause, 2023 die WM, 2024 Olympia in Paris, 2025 die erneute Eurobasket. Das wird jetzt der erste Sommer seit einer Ewigkeit für ihn. Basically der erste Sommer, seitdem er in der NBA ist, wo das wegfällt. Er ist ja auch nicht im Kader für die Herren-Länderspiele jetzt diesen Sommer über. Und das ist die absolut richtige Entscheidung. Kann sich 100% ausruhen, ready werden, fit werden, was die oberste Priorität ist. Die zweitgrößte ist dann natürlich, an so spielerischem Stuff zu arbeiten, vor allem am Wurf, der aber auch letzte Saison wieder ein bisschen besser aussah. Wie gesagt, es ist ein sehr ungünstiges Redraft-Timing für Franz Wagner und ich wollte jetzt nicht aufgrund dieses Timings ihn da zu sehr abstrafen, weil die beste Version von Franz ist besser als die beste Version von Reeves und von Johnson und von Şengün und von wem auch immer da noch kommt, weil er für mich der Spieler ist, der am ehesten da auch noch die Schlüssel einer Offensive übernehmen kann, am ehesten noch einen positiven Impact hat mit seiner Kombination aus On-Ball-Creation, Off-Ball-Stuff, Defense, Winning-Plays machen, Spielintelligenz. Ja, das sah jetzt nicht rosig aus im letzten Jahr, aber es lief halt auch wirklich alles schlecht für Franz, was hätte schlecht laufen können. Und ich bin der größte Austin Reeves-Fan, den es gibt, aber selbst ich sage, wenn die Lakers jetzt basically straight up Franz für Austin Reeves tauschen könnten, sie sollten es machen. Und zwar ohne viel zu sagen, aus einer rein spielerischen Perspektive, klar, wenn wir jetzt über Culture und was Luca vielleicht möchte, weil Luca würde es im Leben nicht wollen, aber die Defense, die Länge, die Athletik, die sekundäre Creation, die Rim Pressure, Spielintelligenz, Basketball-IQ, Winning Plays, das spricht für mich einfach so viel mehr für Franz. Er ist auch deutlich jünger als ein Austin Reeves, was wir, denke ich, auch nicht vergessen sollten bei der ganzen Nummer. Also Franz noch keine 25, während Austin Reeves, ist der schon 27?
Das wollte ich gerade noch sagen. Der ist 28 geworden.
Ja.
Jetzt kürzlich.
Ja.
Also das wäre natürlich der Case gegen ihn im Vergleich sowohl zu Franz, aber auch im Vergleich zu Johnson zum Beispiel oder Şengün, der sogar noch mal ein Tick jünger ist. Also ja, das ist natürlich schon was. Reeves befindet sich theoretisch bereits in seiner Prime und Franz und Johnson halt nicht.
Ja, genau. Und auf Johnson versus Franz, also Johnson hat halt jetzt ein sehr, sehr starkes Jahr gehabt. Das beste Jahr seiner Karriere, ist auch zum All-Star gewählt worden. Aber es waren halt 22,5 Punkte pro Abend bei einem 116er All-Rating. Und wenn ich das jetzt vergleiche damit, was Franz in dem Alter gemacht hat, waren halt 24 Punkte pro Abend bei einer ähnlichen Effizienz. Also das beste Jahr, was Johnson jetzt hat in seiner Karriere, das letzte ist in meinen Augen auch nicht besser als das beste Jahr, was Franz in seiner Karriere hatte. Und nur weil wir Franz hier in einem Down-Year, nach einem Down-Year erwischen, ich möchte die Kirche im Dorf lassen, weil ich glaube, dass Franz Wagner ja einfach besser ist als Jalen Johnson und als Austin Reeves, als Nummer 1 und als Nummer 2 eines Teams. Würde jetzt natürlich aber auch nicht sagen, Digga, du hast den Verstand verloren, dass du ihn jetzt hier auf Platz 6 hast. Wenn auf 7 abzurutschen, dann über Şengün, wäre wahrscheinlich ein bisschen crazy, aber alles in dieser 4-6er-Range ist, denke ich, absolut in Ordnung.
Ja, absolut fair. Bevor wir weitermachen mit, du hast es gerade schon angeteasert, Alperen Şengün, den ich auch auf Platz 7 habe. Kurzer Werbeeinschub. Holy präsentiert euch, wie immer, die heutige Folge. Und wir haben euch letzte Woche bereits von der Flavor Discovery Week erzählt, von dem Mystery-Paket, das ihr euch sichern könnt. Das Flavor Surprise Set für 45 Euro, wenn ihr unseren Code DS anwendet, mit dem ihr aber natürlich auch 10% auf alles spart. Und einige, wirklich, wirklich einige von euch, das uns sehr gefreut und positiv überrascht hat, haben hier zugeschlagen. Und das, obwohl ich als sehr unprofessioneller Podcast-Host offensichtlich letzte Woche komplett verpennt habe, den sogenannten Mystery Upsell zu erwähnen. Ihr bekommt nämlich, unabhängig von diesem Flavor Surprise Set, in dem 40 random Holy Flavor aus den vier Säulen der Heiligkeit, Energy, Hydration, Iced Tea und Milkshakes zu finden sind, inklusive einem gratis Mystery Shaker, bekommt ihr ab einem Bestellwert von 30 Euro, egal was ihr bestellt, ein Mystery Item dazu. Ab 60 sind es 2 und ab 90 sind es 3 Mystery Items, bei denen nicht mal wir wissen, um was es sich da handeln könnte. Wie gesagt, einige von euch haben zugeschlagen. Der Rest kann das noch tun. Diese Kampagne läuft noch bis einschließlich morgen, wenn ihr diese Folge heute direkt am Donnerstag hört. Und danach kommt direkt die nächste Kampagne, nämlich die Holy Iced Tea Week. Da gibt es dann das berühmt-berüchtigte Starter-Set Deluxe, wie immer zum unschlagbaren Preis von 54 Euro mit unserem Code. Da gibt es dann sogar nochmal ein Iced Tea 10er-Pack aus 2 verschiedenen Sorten, die ihr euch dann aussuchen könnt. Gratis obendrauf. Das startet dann am Sonntag, nur dass ihr es an dieser Stelle schon mal gehört habt, aber jetzt noch, wie gesagt, die Flavor Discovery Week, das Mystery-Paket mit 40 random Geschmäckern, das ihr euch sichern könnt für einen sehr schmalen Taler. Steigt doch gerne mit ein in den Hype-Train, auf den Hype-Train rund um Holy. Wir sind seit Jahren überzeugt und sehr dankbar, dass Holy hier weiterhin treuer Partner unseres Podcasts ist. Und wenn, jetzt um jetzt wieder eine ganz elegante Überleitung zu schaffen, wenn Alperen Şengün die letzten Jahre mehr Holy getrunken hätte, hätte er hier eine Chance gehabt, in die Top 6 reinzustoßen in diesem Redraft?
Bei Şengün ist halt wahrscheinlich der Unterschied zwischen seinem Ruf unter vielen Fans, seiner Reputation so, auch weil er ja schon zweimal All-Star war, weil er seit Jahren auch diese guten Counting-Stats auflegt und ja auch bei einem guten Team jetzt eine wichtige Rolle hat. So auf der einen Seite versus seinem Actual Impact, die ist halt schon relativ groß, diese Diskrepanz. Und dementsprechend sagen hier vielleicht viele, boah, was, wie kann man den auf 7 haben? Der müsste eigentlich in jedem Redraft irgendwie in der Top 5 landen. Zumal du auch gesagt hattest, 5 All-Stars an der Spitze. Und da gehört er dazu. Aber sein Impact ist halt bei weitem nicht so positiv, wie das vielleicht einige vermuten. Er ist kein guter Verteidiger. Er ist nicht gut genug abseits des Balles als Shooter, Cutter, Rollman und dann natürlich aber auch gleichzeitig, und da kommen wir dann schon in eine problematische Area bei ihm, nicht gut genug als Onboard-Creator, wenn es darum geht, immer wieder im Post gute Looks für sich und die Kollegen zu kreieren, von den Elbows aus, Face-Up, Back to the Basket.
Ja, das war in der Lakers-Serie schon ein bisschen erschreckend.
Man will sicherlich jetzt nicht zu viel da auf eine Serie geben und jetzt diese Serie dann als Anhaltspunkt nehmen für die Platzierung hier. Aber ich habe das natürlich aus einer Fansicht mitverfolgt und ich wollte, dass Şengün so viele Minuten wie möglich spielt und dass er so viel wie möglich mit dem Ball in der Hand kreiert und immer wieder ins Post-Up geht, auch gegen Ayton. Ich wollte, dass er defensiv attackiert wird. Und da wurden seine Schwächen schon sehr, sehr krass offenbart. Und wenn du halt wirklich als Big defensiv nicht gut genug bist, als Shooter nicht gut genug bist, als On-Ball-Creator nicht gut genug bist, aber dann halt auch jetzt kein elitärer Screener und Roller bist, dann muss man sich halt schon relativ schnell fragen, okay, was ist der Wert? Was bringst du deinem Team, was wirklich einen positiven Impact hat? Und das nicht nur auf die lange reguläre Saison gegen Sacramento oder Brooklyn, sondern halt auch wirklich in den Playoffs. Kannst du das Ceiling deines Teams auch wirklich beeinflussen? Und bei Schengen, glaube ich, er ist eher dieser Art Spieler, der dir halt diesen Floor gibt, weil er dir halt 20 und 10 gibt jeden Abend mit noch 6 Assists und das gibt dir diesen Floor. Aber er ist nicht wirklich dieser Ceiling Razor, der Johnson ist, Reeves, Wagner, Mobley, Barnes und Cunningham. Und dementsprechend ist er genau hier in dieser Kategorie zwischen diesen Top 6, die halt erster oder zweitbester Spieler eines Contenders sein können. Und dann kommen wir ab 8 zu Rollenspielern. Und er ist weder das eine noch das andere und war deswegen auch extrem einfach zu platzieren.
Ich glaube, ich würde nicht mit allem, was ich habe, in den Krieg ziehen, wenn jetzt jemand ihn über Johnson und Wagner in der Top 5 knapp drin hätte. Aber ich bin natürlich voll auf deiner Seite. Wir haben ihn hier auf dem selben Level. Ich habe auch vorher schon gesagt, ich würde ihn wahrscheinlich, wenn ich über Tiers nachdenke, hier nochmal ausgliedern. Dann aber auch wiederum, ich finde, man kann einen Case machen für den Spieler, den ich an 8 habe, aber der Unterschied zu dem Rest des Feldes ist dann eben doch auch noch relativ groß, weil eben Şengün all diese Vorzüge natürlich auch mitbringt, die du gerade genannt hast. Im Vakuum ist es natürlich, also selbst wenn wir ihn hier jetzt auf 7 haben in einem Redraft, er war der 16. Pick ursprünglich in diesem Draft, also ist natürlich trotzdem eine geile Karriere und eine geile Story, die er schreiben konnte. Mhm. Aber was den Impact angeht, bin ich voll bei dir und können gerne mit Platz 8 weitermachen. Ich habe ein starkes Gefühl, dass wir da auch den gleichen Spieler stehen haben.
Wen hast du denn?
Trey Murphy III.
Genau, den habe ich auch. Wie gesagt, wir sind jetzt in dieser Rollenspieler-Range, wo basically ab sofort man wirklich nur Rollenspieler jetzt hat, die extremst schwer zu ranken waren für mich in meinen Augen. Aber bei Trey Murphy ist mir relativ einfach gefallen, weil ich glaube, er ist halt extrem underrated, weil er halt bei den Pelicans spielt. 21,5 Punkte pro Abend letzte Saison in 66 Spielen. Fantastischer Shooter, fantastischer Defender, extrem athletisch, gibt dir noch 6 Rebounds und 4 Assists pro Abend mit dazu, macht das wahnsinnig effizient, ist jetzt auch nicht das erste Jahr, in dem er über 20 Punkte pro Abend auflegt. Er ist einer der wenigen Konstanten der Pelicans. Ich denke, sie würden ein kleines Vermögen auch für ihn bekommen, wenn sie ihn traden würden.
Dafür müssten die Telefonleitungen in New Orleans erstmal wieder funktionieren oder jemand müsste ihnen sagen, hey, es ist Offseason, ihr dürft Sachen machen.
Ja, ja. 17. Pick gewesen damals, also so oder so, da bisher die Erwartungen übertroffen. Ich würde ihn halt super gerne bei einem Contending-Team in dieser Edelrollenspielerrolle sehen und dann, denke ich, würde das auch noch klarer werden, dass er der 8. Pick in dem Redraft ist. Aber er ist von all diesen Rollenspielern der edelste und den ich am höchsten hier sehen würde.
Ja, wir haben es bei den anderen Spielern gar nicht dazu gesagt. Jalen Johnson war der 20. Pick, also auch hier ziemlich geiler Value, den die Hawks damals rausbekommen haben in unseren Augen. Evan Mobley und Scottie Barnes waren auf 3 und 4. Über wen haben wir noch gesprochen? Franz war der 8. Pick natürlich zu Orlando.
Reeves und undrafted.
Genau, Austin Reeves undrafted. Fantastischer Value, fantastische Geschichte. Ich habe zu Murphy gar nicht wirklich was hinzuzufügen. Ich denke, dass seine Kombination, er ist ein Paradebeispiel dafür, dass jemand ein elitärer Shooter sein kann, ohne 40%+ zu werfen. Deswegen wir immer wieder auch das Volumen anführen. Er trifft seine Dreier. Letzte Saison waren es 36%, jetzt, also vorletzte Saison, jetzt letzte Saison waren es 38%, aber halt bei einem Volumen von 11,5 pro 100 Possessions. Und wenn du so jemanden hast, dann muss die Quote nicht bei 40+ sein, sondern dann ist der Dude einer der besten Shooter dieser Liga, weil er halt auch echt viele Tiefe nimmt jetzt die letzten 2 Jahre, wo er ein bisschen Narrenfreiheit hatte bei den Pelicans. Viele Dinge aus der Bewegung nimmt, versatil eingesetzt werden kann, abseits des Balles als Shooter. hier und da auch ein bisschen ein Pull-Up-Game hat, wenn er einen Ball in der Hand hat. Also und dann eben noch defensiv. Ist nicht der allerpositivste Verteidiger auf dem Flügel auf der Welt, aber halt auch weit weg davon, eine Schwachstelle zu sein. Mhm. Ich bin voll bei dir. Ich würde ihn so gern bei einem guten Team sehen, weil er, glaube ich, da so ein richtiger... Ich möchte ihn nicht mit OG Anunoby vergleichen, aber ich glaube, dass unsere Wahrnehmung von Murphy oder die Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit von Murphy sich ziemlich schnell in so eine Richtung zumindest entwickeln könnte, wenn er bei einem Contender unterkommt.
Yes, Sir. Dann haben wir auf Platz 9 womöglich auch den gleichen. Es ist ein bisschen schade, es lässt sich halt mehr oder weniger nur auf Verletzungen zurückführen, ansonsten wäre er hier wahrscheinlich höher. Aber ich habe mich für Jalen Suggs entschieden mit dem 9. Pick.
Ah nee, den habe ich 1 drunter, den habe ich an 10.
Okay, ja, Jalen Suggs, elitärer Defender, war auch schon All-Defense vor 2 Jahren. Jemand, der mit seinem Hustle, seinem Motor, seiner Energie, dem Basketball-IQ, den Connector-Fähigkeiten da echt die Magic immer besser macht, wenn er auf dem Parkett steht. Es sah vor 2 Jahren mal so aus, dass auch ein ganz respektabler Shooter in ihm stecken könnte, als er 40% auf einmal geballert hat. Bei, lass mich gucken, 9,4 Versuchen auf 100. Also es gab mal ein Jahr, da hat er 40% auf 9 Versuche pro 100 geballert, seitdem 31,4 und 33,9%. Es ging also wieder stark nach unten. Irgendwas ist da in Orlando, wenn es um Shooting Coaches. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, höher ging nicht. Tiefer geht wahrscheinlich, weil er halt echt 57 Spiele letzte Saison, 35 im Jahr davor, im ersten Jahr 48, im zweiten 53. Also hat in einem einzigen Jahr seiner Karriere mal mehr als 58 Spiele gemacht. Es muss man überlegen, der Dude hat 5 Jahre in der NBA verbracht und hat nur einmal die 60-Spiele-Marke geknackt. Das ist halt schon ziemlich insane. Deswegen kann ich auch gut verstehen, warum man ihn vielleicht weiter hinten hat. Der ist irgendwo Teil einer theoretischen Big Four. Das kann man jetzt von keinem der anderen Spieler in dieser Rollenspieler-Range irgendwie behaupten, dass man sagt, okay, hier, das ist halt so ein Big Four-Spieler. Also bei ihm ist auch am ehesten so dieses, okay, gut, das kann im Best Case auch ein All-Star sein im Vergleich zu diesen anderen Dudes, die jetzt dahinter noch kommen. Aber die Verletzungen machen da schon echt einen großen Strich durch die Rechnung. Wen hast du denn an 9? Josh Giddey.
Ja. Ja, genau.
Fair habe ich auf 10.
Ja, dann haben wir die beiden einfach vertauscht. Weil ich, bei Giddey ist halt erstens die reine Counting Stats Produktion, die halt letztes Jahr jetzt schon ziemlich verrückt war mit 17, 8 und 9. Und zweitens sehe ich eine Welt, klar, Giddey und Suggs, beides, nennen wir sie mal Point Guards, beides Leute, die in einer Idealversion den Ball in der Hand haben und ein Team anleiten. Um das bei einem Contender zu machen, sind sie beide bei weitem nicht gut genug. Und an der Seite von anderen Superstars passt natürlich Suggs in der Theorie mit seiner Defense und mit seinem Shooting, was du ja gerade angesprochen hast, was zwar wieder eine Klippe runtergefallen ist, aber was trotzdem noch auf einem besseren und konstanteren Niveau ist als das von Josh Giddey, auch wenn Giddys Quoten besser sind. Passt in der Theorie besser an die Seite von anderen Superstars, aber erstens bin ich, glaube ich, seit Jahren schon einer der größeren Giddey-Fans hier so in der Bubble. Und zweitens sehe ich eine Welt, in der dieses Chicago-Team nächstes Jahr mit Giddey als Playmaker-Anführer und dann so Buzelis und Wilson und die Leute, die da so drum rumspringen. Ich glaube, das könnte sehr, sehr viel Spaß machen, denen zuzugucken. Und ich sehe schon irgendwo eine Welt, in der man mit Giddey nicht als besten Spieler, aber so als primärer Ballhändler und Ballverteiler ein echt gutes Team aufbauen kann. Und das würde ich bei Suggs in einer ähnlichen Rolle halt nicht sehen.
Wenn die aber Magic jetzt straight up sich einen der beiden ausruhen könnten, wen sollten sie nehmen von den beiden?
Ich finde Giddey.
Ich finde Suggs.
Weil die Defensivschwächen kriegst du aufgefangen mit dem Rest des Rosters. Hm. Und dann hättest du halt so einen elitären Ballverteiler, von dem dann Paolo und Franz profitieren können.
Ja, die Defensiv, weiß ich nicht. Also, wenn du dann hast halt in deiner Starting Five, hast du mit Giddey einen Spieler, der kein so geiler Defender ist, um nicht zu sagen eine Schwachstelle. Bane ist kein geiler Defender. Vinciaro ist kein geiler Defender. Also klar, die Magic overall haben natürlich viele gute Defender, aber sie leben halt auch sehr von Jalen Suggs, der halt der Kopf dieser defensiven Schlange ist. Also
für die Hälfte der Spiele.
Lieber, wie bitte?
Für die Hälfte der Spiele.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, ich hätte lieber Jalen Suggs als Josh Giddey in dem Top-Team wie Orlando. Zumal wir bei Giddy auch schon gesehen haben, das ist halt, gut, er ist nicht mehr der Spieler, der vor 2 Jahren in OKC war, aber es ist halt auch erst 24 Monate her. Und er war halt unspielbar in den Playoffs. Und ich habe noch nicht gesehen, dass Jalen Suggs unspielbar war in den Playoffs und dass basically das dein komplettes Team gekillt hat. Wie gesagt, er ist nicht mehr dieser Spieler, aber die Defense und das Shooting, das sind schon immer noch auch Baustellen. So bei Giddy war halt immer das, okay, bei einem miesen Team kann er halt seine Stats auflegen, wie zum Beispiel zu Beginn seiner Karriere in OKC, aber sobald es dann besser wird, kriegst du halt echt Probleme mit diesem Skillset. Und nur weil er jetzt in Chicago wieder bei einem schlechten Team das gemacht hat, was er davor gemacht hat, als OKC schlecht war, kann ich jetzt nicht meine ganze Meinung, die ich von ihm habe, so über einen Haufen werfen. Ich will auch erstmal wieder sehen, vielleicht wenn er dann mal wieder irgendwann bei einem Playoff-Team landet, dass das dann halt funktioniert und dass er da auch einen guten Impact haben kann. Und das ist halt bei Suggs, wenn er spielt, da ohne jeden Zweifel da. Und deswegen war es jetzt für mich nicht super knapp, aber ich würde jetzt auch, wie gesagt, nicht sagen, dass du hier deinen Verstand verloren hast.
Weil Suggs in der Detroit-Serie jetzt letztes Jahr schon auch sehr niedrige Momente hatte oder sehr niedrige Spiele hatte. Ich habe gerade den Game-Log nochmal. Er hat 3 von 7 Spielen einstellig gepunktet.
Ja.
In keinem Spiel mehr als 4 Assists. Nee, stimmt nicht. 7 hat er einmal, Entschuldigung. Ja.
Aber halt ja. Allein die Defense, allein die Defense gibt ihm halt die komplette Daseinsberechtigung, halt auf dem Parkett zu stehen. Aber klar, das sieht offensiv schon sehr dünn aus und er ist auf jeden Fall eine große, große Enttäuschung in den letzten Jahren. Also, das sah jetzt, also wenn Ende von 2024, als er da ja 10. im Deep Hole-Rennen war, All-Defensive Second Team war, 75 Spiele gemacht hat, wenn du ihm und dem Magic damals gesagt hättest, was in den 2 danach passiert, die hätten, die wären vielleicht ohnmächtig geworden. Weil das geht gar nicht in die richtige Richtung. Und da sollte er sehr schnell die Kurve kriegen für ihn selber und natürlich auch für die Magic und um halt natürlich auch dieses teure Geld, was er von ihnen bekommt, in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen. Damit sind wir beim 11. Pick angekommen. Und das ist jemand, wenn wir den Redraft vor einem Jahr gemacht hätten, der bei mir zumindest nicht mal in der Lottery gelandet wäre und über den wir wahrscheinlich nicht einmal groß geredet hätten.
Ich habe auch Ayodosumu an 11.
Ja. Ja.
Krass, ja. Mach gerne den Case. Er war, warte ganz kurz noch, bei Suggs und witzigerweise Suggs und Giddy an 5 und 6 back-to-back. Die haben wir jetzt hier nebeneinander im Redraft. Das hatten wir bei Şengün und Murphy gerade auch schon, 16 und 17. Und ich erinnere mich noch an die Draft-Preparations davor, dass Suggs sehr, also dass es fast schon eine Überraschung war, dass Suggs bis an 5 gefallen ist am Draftabend und dass vor allem die Raptors an 4 sich sehr mit ihm beschäftigt hatten, weil er doch so eine geile College-Saison hatte mit den Gonzaga Bulldogs. Er hatte diesen einen krassen Game-Winner in der March Madness, diesen Buzzer-Beater, ist mit Gonzaga bis ins Finale gekommen, dort dann gegen Baylor verloren. Und ich glaube, rückblickend, die Raptors, die werden sich stark auf die Schulter klopfen, dass sie sich hier für Scottie Barnes entschieden haben, statt für Suggs. Ayodosumu, 38. Pick in der Realität zu den Chicago Bulls damals. Und jetzt natürlich, wir laufen da vielleicht ein bisschen Gefahr, uns vom Recency Bias leiten zu lassen, aber...
Egal.
Yeah, scheiß drauf, ab und zu.
Scheiß drauf.
My old friend, Recency Bias. Es ist mir auch nicht wirklich schwer gefallen, ihn hier an 11 zu platzieren, weil er einfach sehr viele Dinge gezeigt hat, von denen ich auch irgendwo optimistisch bin, dass er die in den nächsten 2-3 Jahren bestätigen kann, weil er sie eben auch in Ansätzen, es hat niemanden so wirklich gejuckt, was halt in Chicago war, aber er hat sie ja in Ansätzen auch schon in Chicago gezeigt.
Ja, ich kann mich erinnern, ich war im Januar in Chicago, hab im Lockerroom auch das eine oder andere Mal mit ihm gequatscht gehabt und da war auch schon der Buzz da und da war auch schon klar zu sehen, dass es da auf jeden Fall in die richtige Richtung geht und dass das ein richtig wertvoller Spieler für die Bulls mittlerweile ist, der auch besessen davon ist, besser und besser zu werden, was man ja auch beobachten kann. Wir bewegen uns bei Dosumu so ein bisschen in diese Richtung, so Edelrollenspieler bei einem richtig, richtig guten Team, was er ja jetzt auch bei den Minnesota Timberwolves ist und war, so in Richtung Sixth Man, war ja auch mal oder ist beziehungsweise jetzt letzte Saison 9. geworden im Sixth Man of the Year Rennen, hat auch einige Spiele für die Bulls, für die Wolves gestartet, ist auch in den Playoffs dann, aber das hatte er mit den Verletzungen zu tun, hier und da gestartet, 16 Punkte jetzt in den Playoffs aufgelegt in diesen 10 Games, 4 Assists noch drumrum, hat sein Dreier fantastisch getroffen, nicht nur in diesen zwei Playoff-Serien, sondern auch jetzt generell. Schon seit einer ganzen Weile sehr athletisch, steht häufig richtig, trifft häufig die richtigen Entscheidungen. Guter Mix zwischen Rim Pressure und Shooting Gravity, fantastisch in der Transition, ordentlicher Defender. Da sind für mich ehrlich Dosunmu und Giddy näher beieinander als Sachs und Giddy. Und Dosunmu hier eigentlich ohne viel zu zögern auf Platz mit dem 11. Pick jetzt hier. Und wenn man die Formkurve und Entwicklungskurve so ein bisschen mit reinberechnet, dann gefällt mir das richtig, richtig gut. Vor allem im Vergleich zu den Spielern, die jetzt dahinter noch kommen, wo eigentlich bei keinem seiner Konkurrenten jetzt sich eine krasse Entwicklung beobachten lässt aktuell oder im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren. Also der Mann macht einiges gut und ich will nicht ausschließen, dass wir in einem Redraft, den es nicht geben wird in drei Jahren, wenn wir jetzt den schon einmal machen, aber dass der Mann sich in drei, vier Jahren nochmal über diese Draftklasse unterhält, dass er da nicht sogar die Top 10 geknackt hat. Also richtig, richtig ja. Nice.
Gut möglich. Und hat einen der besten Namen im Basketball, sehe ich gerade auf BKRF. Ayo ist ein Spitzname. Kwamdeen Ayopo Dosunmu. Fantastisch. Mhm. An Platz 12 habe ich mich für einen anderen Guard entschieden, der in den letzten Jahren eine größere und bessere Rolle eingenommen hat bei den Miami Heat, als ich mir das hätte ausmalen können, und zwar Davion Mitchell.
Mach gerne mal den Case, habe ich nicht auf 12, aber habe ich auch noch in der Lottery.
Ist halt jemand, der dir vieles gibt, was du in einem guten Team gerne möchtest. Er hat jetzt dann wieder einstellig gepunktet, ist von seinen 10 Punkten, die er letzte Saison gemacht hat, bei Miami wieder runtergerutscht auf 9,3, spielt aber 6,5 Assists im Schnitt, ist ein weiterhin, ich glaube, tatsächlich sogar ein Tick überbewerteter Defender. Das ist so ein bisschen dieses Dylan Brooks-Phänomen, weil seine Defense halt sehr laut ist, aber trotzdem ein deutlich, deutlich positiver Verteidiger, der sowohl am Ball gegen kleinere Guards als auch die Bulligkeit mitbringt. Trifft seinen Dreier sehr gut jetzt seit auch schon drei Jahren, was seine große Schwachstelle war zu Beginn der Karriere in Sacramento. Jemand, der natürlich vielleicht, wenn er nicht zu den Kings gedraftet worden wäre, an Position 9 damals, vielleicht würden wir dann jetzt schon von einem anderen Kaliber sprechen, als er es tatsächlich ist. Und der jetzt einfach in Miami, fester Teil der Rotation, Starter, 70 Spiele gespielt, 70 Spiele gestartet, 29 Minuten pro Abend in der vergangenen Saison, hat auch vor zwei Jahren in den Playoffs einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Also jemand, der sich einfach zu einem sehr, sehr soliden Rollenspieler entwickelt hat, der deinem Team vieles gibt, was du brauchst von so einem Rollenspieler, der seine Rolle kennt, seine Rolle ausfüllt und für mich deswegen knapp jetzt noch vor den Spielern, die ich an 13 und 14 habe. Ja, ich ihn einfach hier jetzt an 12 noch ranken wollte.
Ja, ich habe ihn an 14 und kann da eigentlich alles nur bestätigen, was du auch gesagt hast. Es hat einen ziemlich wilden Sommer aktuell, weil es in Griechenland mit Giannis war, in der Schweiz, immer mit eigenem Jersey unterwegs.
Stimmt,
mit Basketball. Ja. Tolle Entwicklung hingelegt, muss ich jetzt gar nicht als viel hinzufügen. Für mich hat es jetzt hier aber nicht ganz gereicht, ihn ja auch auf Platz 12 zu haben. Da habe ich nämlich Jonathan Kuminga noch stehen, den du sicherlich dann auf 13 oder 14 hast, oder hast du ihn komplett draußen?
Tatsächlich nicht, nee, er ist meine erste Honorable Mention am Ende.
Ja.
Aber dann, ja, ich verstehe schon, wo du herkommst. Also die Upside ist halt bei Kuminga noch deutlich mehr da als bei jedem anderen Namen, den wir so in den letzten Minuten oder in den folgenden Minuten.
Wir müssen echt nicht viel über Kuminga reden, über NBA Champion Jonathan Kuminga, weil das einfach in letzter Zeit immer so viel schon passiert ist. Ich habe kein Geheimnis draus gemacht, dass ich mir nach wie vor auch wünsche, dass die Lakers ihn noch unter Vertrag nehmen. Er hat mir jetzt nicht schlecht gefallen in Atlanta. Wir haben beide auch mit ihm gequatscht gehabt, kurz nachdem er dort ankam. Ich fand ihn nicht schlecht. Wenn er das macht, was er machen soll, wenn er den Rollenspieler-Stuff macht, den Transition-Stuff, shooten, cutten, extra Pässe, verteidigen, dann ist das ein guter Spieler. Und dementsprechend, ja, habe ich ihn jetzt hier an 12, aber wie gesagt, wir sind jetzt hier in einer Range, wo man sowohl was die Plätze 12, 13 und 14 angeht, als auch dann die Honorable Mentions, wo man echt eigentlich das hin und her switchen kann, wie man möchte, ohne da jetzt besonders viel falsch zu machen. Deswegen, wenn du jetzt Kuminga hier außerhalb der Lottery hast, ja, wie gesagt, gehe ich jetzt nicht groß dagegen.
Aber wahrscheinlich, also ich habe ihn in einem Tier mit dem Spieler, den ich an 14 habe, das ist Quentin Grimes. Mhm. und mit Santi Aldama, wo ich halt bei beiden mir ein bisschen sicherer bin, dass sie tatsächlich gute Rollenspieler in einem guten Team sein können. Aber dadurch, dass die Upside bei Kuminga halt auch noch irgendwo deutlich, deutlich größer ist als bei Aldama und Grimes, wahrscheinlich, ja, du hast mich überzeugt. Ich nehme ihn auf 14. Also ich schieb Grimes raus und nehme ihn auf 14 hier noch mit rein in die Lottery. Mhm.
Ich habe Grimes an 13 und habe dementsprechend Davion Mitchell nicht mit drin. Aber auch da wieder. Man kann hier, also Miles McBride hat sicherlich auch Argumente, in der Lottery gepickt zu werden.
Cam Thomas.
Aaron Wiggins. Findest du Cam Thomas?
Er hat zumindest Argumente. Also er steht hier bei
findest du, wenn ein Spieler raus aus der NBA ist, nach, dass er dann Argumente hat, um, also basically 1, 2, 3, nach 5 Jahren bist du raus aus der NBA.
Ist er denn jetzt, glaubst du, er ist safe raus aus der NBA?
Nein, ich denke schon, dass es irgendein Team gibt, was seine 24 Punkte pro Abend in Brooklyn sieht und die 22,5 davor und sagt, wir geben ihm nochmal irgendwie einen Minimum. Aber selbst wenn du nach 5 Jahren NBA Minimum-Spieler bist, hast du dann Argumente für einen Lottery-Pick. Für mich auf gar keinen Fall. Also dann wahrscheinlich noch eher Jalen Green.
Ja, true. Den habe ich auf 13.
Achso, nee, ich nicht. Nee, den auch da, nee.
Bei Jalen Green kam dann bei mir schon irgendwo der Punkt. Übrigens, den Namen wollte ich gerade noch kurz raushauen. Hätten wir das hier vor einem Jahr gemacht, wäre Herb Jones safe in der Lottery.
Hab ich auch lange überlegt, ihn jetzt wegen dem Jahr rauszunehmen. Hab ihn dann hauchdünn rausgenommen. Aber hatte ihn in meiner ersten Fassung dieses Redrafts, hatte ich ihn sogar auf 12.
Oh, krass, okay. Ja, ich glaube, der Einbruch war für mich dann doch zu groß. Für dich offensichtlich auch dann.
Für mich ja auch, eines Tages.
Bei Green, es kommt dann halt schon, also wir sind ja sehr auf einer Wellenlänge, was unsere Kritik und unsere Dislike für Jalen Green angeht. Und angesichts der Tatsache, dass er damals der zweite Pick war, ist es natürlich schon richtig heftig, ihn hier gut und gerne auch aus der Lottery rauszuschieben. Du hast es getan, ich nicht ganz. Aber irgendwo kommt schon der Punkt, der Mann hat halt über seine Karriere 20 Punkte aufgelegt, was nicht viele Spieler können. Und ja, er macht es auf eine Art und Weise, die ihn halt wahrscheinlich unkompatibel macht mit guten Teams. Es gab in Phoenix, er hat jetzt halt nur 32 Spiele absolvieren können nach seinem Trade. Es gab Momente und Spiele, wo das gar nicht so verkehrt aussah. Deswegen, ich möchte nicht ausschließen, dass er sich so ein bisschen rehabilitieren kann, was so seinen Ruf als Winning Player in Anführungszeichen angeht.
Hat er den?
Nee, eben nicht, so. Aber ich glaube, er könnte ihn eventuell also sich ein bisschen mehr wieder erarbeiten.
Shooting, 102er O-Rating, das waren dann wenige Momente. Ja. Aber ja, das war immer das Jalen Green, der hat so ein Game im Monat, wo er 8 von 11 Dreiern trifft.
Ja, aber wie gesagt, irgendwann in dieser Range, wenn ich dann überlege, nehme ich lieber Jalen Green oder halt Quentin Grimes, Santi Aldama, Miles McBride. 20 Punkte pro Spiel über 5 Jahre in der NBA sind halt schon echt ein Wort. Und ich glaube, irgendwann kommt ein Punkt, wo man ein bisschen das analytische Gehirn ausschalten muss und sagen muss, hey, der Typ ist halt einfach ein Baller. Und deswegen ist er hier zumindest noch ein Lottery-Redraft-Pick.
Habe ich mir actually den Gedanken gemacht und ich kam zu dem Schluss, dass ich jeden einzelnen dieser Dudes lieber in meinem Team hätte als Jalen Green. Also ich hätte lieber Miles McBride, wenn ich die New York Knicks bin, als Jalen Green. Ich hätte lieber Aaron Wiggins als Jalen Green, wenn ich Atlanta bin. Ich habe lieber Quentin Grimes als Lakers oder Herb Jones und dementsprechend oder halt auch Davion Mitchell und dementsprechend ja schon seit längerer Zeit ein großer Jalen Green Kritiker und jetzt dieses eine Jahr in Phoenix hat das nochmal verstärkt, so weil man denkt ja immer, okay, Tapetenwechsel vielleicht, aber und Verletzungen haben auch ihren Faktor natürlich da gehabt, aber das sah schon sehr, sehr wild aus und es würde mich nicht wundern, wenn Jalen Green auch in 2, 3, 4 Jahren dann zu einem Minimumspieler geworden ist und dann so langsam aber sich herausfadet, weil die NBA einfach in diese Richtung geht. Und wenn ich Cam Thomas bin und mir denke, okay, ich bin nicht in der NBA, dann würde ich mich schon fragen, warum ist Jalen Green denn in der NBA? Und dementsprechend, ja, war das jetzt für mich ja kein großer Gedanke, ihn in der Lottery mit drin zu haben. Auf jeden Fall eine der größeren Enttäuschungen, wenn nicht sogar die größte Enttäuschung dieser Draft-Klasse.
Sicherlich die größte, ja. Da würde ich mitgehen. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen. Wie gesagt, Shoutout an die 2021er Draft-Klasse. Wir haben gerade ein paar Honorable Mentions rausgehauen. Wir hatten in der zweiten Runde dann noch so Aaron Wiggins, Nemias Keita, Mamu, Freund des Podcasts, Jay Huff, Jose Alvarado und Sam Hauser waren allesamt undrafted, die jetzt dann auch Alvarado Championship-Rollenspieler, Hauser auch.
Ja, nee, Bro, gib Hauser mir Sam Hauser über Jalen Green. Wenn ja, ich Boston bin.
Fair.
Naja, also wenn Boston, wenn jetzt, also beide fürs gleiche Gehalt und Boston könnte Jalen Green haben und müsste Sam Hauser abgeben. Ich glaube nicht, dass die es machen würden.
Nee, safe nicht. Aber auf der anderen Seite würde halt auch Phoenix nicht Sam Hauser über Jalen Green nehmen, glaube ich.
Das stimmt.
Also wenn du wenig On-Ball-Stuff hast in deinem Team, dann kann Jalen Green da ja schon eine. Warum bin ich denn jetzt ein Jalen Green-Verteidiger? Ja. Was ist passiert? Das kann ja doch nicht wahr sein hier. Okay, wir sind durch, würde ich sagen. Freunde, wir verabschieden uns in eine Sommerpause. Vielen, vielen Dank für auch in dieser Season wieder den wirklich krassen Support. Vielen Dank an alle Supporter, die dazugekommen sind. Wenn ihr ins Team Double Step Back kommen wollt, auch wenn das jetzt vor der Sommerpause vielleicht nicht der allergünstigste Zeitpunkt ist, aber wie gesagt, es wird Content geben und es wird wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen im Supporter-Feed noch Content geben. Es wird auch an diesem Wochenende, also die Sommerpause hier im öffentlichen Feed, die ist jetzt offiziell eingeläutet. Es wird am Wochenende noch mal eine Supporter-Folge geben, wie die letzten Wochen auch schon. Wir warten ab, vielleicht passiert noch was. Ansonsten quatschen wir mal über die besten verbleibenden Free Agents oder gehen ein paar der kleineren Moves der letzten Tage dann doch mal durch. Also es wird noch mal eine Supporter-Folge geben, irgendwann am Wochenende. Und dann, wie gesagt, wenn sich in München was ergibt, wenn sich in Hamburg was ergibt, wenn irgendwie eine große Überraschung, wenn jetzt Jalen Duren doch irgendwo anders unterschreiben sollte oder so, dann werden wir das auf jeden Fall dann doch auch in der Sommerpause aufgreifen. Deswegen checkt gerne den Link in der Folgenbeschreibung, patreon.com/doublestepback. Schaut da gerne mal rein. Oder, wenn ihr jetzt das Sommerloch nutzen wollt, schnuppert auch gerne mal rein. 7 Tage kostenlos, die Aktion läuft immer noch. Und hört euch ein paar von den älteren Supporter-Folgen an. Da sind viele noch sehr aktuell, da sind viele noch sehr gut, würde ich sagen. Nutzt doch gerne die Sommerpause dazu. Und dann verabschieden wir uns jetzt erstmal für ein Weilchen und hören uns, wie gesagt, wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen trotzdem mal hier und da, aber ansonsten spätestens am 10. September wieder. Vielen, vielen Dank von Herzen für euren Support, Freunde. Vielen Dank für eine geile 4. Season. Wir freuen uns auf die 5. Season dieses kleinen, aber feinen Podcast-Projekts. Bis dahin, Double Step Back Out. Macht's gut. Ciao.
Ciao.